Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Herzlich willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM und unser heutiges Thema Notfallseelsorge Ulm, Neu-Ulm auch oder Alb-Donau-Kreis. Bei uns zu Gast der Herr Lohmüller.
Lobenhofer.
Oh, wie komme ich jetzt eigentlich auf Lohmüller? Ja, das liegt natürlich daran, sage ich jetzt mal gleich, weil wir hier so den Studiowechsel fliegen vollzogen haben und mir gerade eben nämlich mein Zettel runtergefallen ist und ich so einen alten Klassenkamerad habe. Okay, Herr Lobenhofer, also wenn Sie sich mal ganz kurz vorstellen, weil kann ich mal meinen Zettel wieder suchen.
Ja, mein Name ist Michael Lobenhofer. Ich bin jetzt heute für die Notfallseelsorge da. Vom Beruf bin ich Gemeindereferent, praktisch kirchlicher Mitarbeiter in drei Kirchengemeinden von Ulm, Eggingen, Einsingen, Ermingen und da mit dem Pfarrer zusammen zuständig für die Kirchengemeinde.
Da komme ich gleich zur ersten Frage. Also unser Thema heute ist ja die Notfallseelsorge Ulm, Alb-Donau. Was sind so ganz kurz die Aufgaben, damit wir so einen kleinen Einstieg kriegen?
Ja, wir werden alarmiert über die Leitstelle von der Feuerwehr, Polizei oder Rettungsdienst. Meistens bei Todesfällen, wenn ein Unfall passiert ist oder eine erfolglose Reanimation war, zur Betreuung der Angehörigen, dass die anderen eben ihre Arbeit weitermachen können und wir betreuen dann eben ja Angehörige.
Wie ist denn eigentlich jetzt diese Notfallseelsorge entstanden?
Das ist so entstanden, dass die Polizei für ja, so spezielle Fälle wie die Überbringung von Todesnachrichten eigentlich Unterstützung gesucht hat. Und die haben damals 98 oder ein bisschen davor jemanden gesucht und sind dann auf den damaligen Betriebsseelsorger Werner Bauer gestoßen, der sie begleitet bei eben dieser Aufgabe zu überbringen, weil sie ja gewusst haben, sie müssen gleich wieder heimgehen und da braucht es jemand, der dann noch da bleibt. Und so ist das, hat es begonnen.
Es gibt aber, das haben Sie mir mal bei der letzten Sendung, Sie waren ja nicht zum ersten Mal da, ist ja schon ein paar Jahre her, es gab aber auch noch einen anderen Anlass, sagen wir mal zumindest landesweit, um das Ganze ins Leben zu rufen.
Ja, das waren so schwere Unglücksfälle, also bundesweit dieses ICE-Unglück in Eschede oder eben in Baden-Württemberg dieser Flugzeugzusammenstoß in Überlingen, wo sehr viele ja, Kinder auch ums Leben kamen. Damals war sehr deutlich eben, dass eine psychosoziale Betreuung einfach notwendig ist und wurde eben dann in Anspruch genommen. Und daraus hat sich das Ganze weiterentwickelt.
Wissen die Notfallseelsorge in Ulm und im Alb-Donau-Kreis organisatorisch so aufgebaut?
Ja, wir sind momentan 35 Personen, die einfach in einem Wochendienst rund um die Uhr für das ganze Jahr zur Verfügung stehen und dann eben in den Einsatz gehen, wenn wir alarmiert werden.
Und was sind das für Leute? Sind das Leute aus dem Kirchendienst? Sind das Leute, meinetwegen, die aus psychologischen Berufen kommen? Wer arbeitet denn da alles mit?
So circa die Hälfte sind tatsächlich kirchliche Mitarbeiter, evangelische, katholische, Pfarrer, Gemeindereferenten, Pastoralreferenten, Diakone. Und so der andere Bereich, die kommen ja aus dem psychologischen, aus dem beraterischen, aus dem sozialen, aus dem medizinischen Bereich.
Und jetzt gibt's was ganz Neues, das haben Sie mir vorher erzählt, beziehungsweise letztes Mal angedeutet, da war das in der Überlegungsphase, aber war noch nicht realisiert. Es gibt ja nicht nur Leute, die dem christlichen Glauben angehören, sondern wir haben ja auch sehr viele Muslime. Wie werden die betreut?
Ja, das Problem haben wir eben damals erkannt, dass natürlich in Ulm sehr viele muslimische Familien und im Alb-Donau-Kreis gibt. Und deswegen haben wir Personen aus diesem Bereich gesucht, die bei uns mitarbeiten. Seit 2014 gibt es muslimische Notfallbegleiter, die wir praktisch zur Betreuung in muslimische Familien einfach mitnehmen.
Herr Lobenhofer, wie wird man denn eigentlich Notfallseelsorger? Ich meine, wir haben jetzt gehört, aus welchen Berufsgruppen die Leute kommen, aber trotzdem, ich meine, Pfarrer zu sein und Notfallseelsorger sind ja zwei Paar Sachen. Gut, hängt miteinander zusammen, aber trotzdem.
Naja, eigentlich ist es schon die ureigene Aufgabe der Kirche, für solche Fälle zur Verfügung zu stehen. Und es gibt auch so eine Vereinbarung zwischen den Kirchen und dem Innenministerium, dass die Kirche praktisch Personen zur Verfügung stellt für solche Fälle. Das heißt, ja, es ist schon originäre Aufgabe der Kirche. Und ansonsten, wir sprechen Menschen darauf an oder Menschen melden sich bei uns, die denken, sie hätten die Fähigkeit, damit zu arbeiten, und die waren dann eben ausgebildet.
Ja, und wie die Ausbildung aussieht, das hören wir uns dann nach der Musik an. Unser Thema heute, die Notfallseelsorge Ulm-Alb-Donau-Kreis, und bei uns zu Gast der Geschäftsführer Michael Lobenhofer. So, dieses Mal habe ich den Namen jetzt richtig gemacht. Also für alle, die schon länger zugehört haben, haben vorher gemerkt, dass ich einen Zettel runtergeschmissen habe. Herr Lobenhofer, das Thema, das wir jetzt nach der Musik ansprechen wollten, wie wird man denn eigentlich Notfallseelsorger, Notfallseelsorgerin? Erstmal die Voraussetzungen und wie sieht dann die Ausbildung aus?
Ja, Voraussetzung ist, mindestens 24 Jahre zu sein. Ist eigentlich selbsterklärend, dass man nicht ganz jung sein sollte für so etwas. Dann bei uns Zugehörigkeit zu einer der christlichen Kirchen, weil eben die beiden Kirchen, katholisch, evangelisch, die Hauptträger sind. Und dann eben so ein Hintergrund, dass man davon ausgehen kann, ziemlich schnell so die Brücke zu einem Menschen in so einer schwierigen Situation zu schaffen. Und die Ausbildung sieht dann eben so aus, das ist mittlerweile eigentlich bundesweit standardisiert, sage ich mal, 100 Unterrichtsstunden in den verschiedenen Bereichen. Also da geht es natürlich um Gesprächsführung, es geht natürlich darum, wie mache ich das praktisch, eine Todesnachricht überbringen. Also Sie haben mich vorher nach Rollenspielen gefragt. So richtige Rollenspiele sind schwierig, weil sowas kann man schlecht nachspielen. Aber so im Gespräch das Ausloten, was wäre vielleicht eine hilfreiche Formulierung und was eher nicht, das wird dann eben gemacht. Die einzelnen Organisationen werden natürlich vorgestellt. Wie ist das, wenn eine Beschlagnahmung gemacht wird? Also was gibt es da für gesetzliche Vorschriften? Auf was muss ich da achten? Diese ganzen theoretischen Dinge werden in dieser Ausbildung dann beigebracht.
Ja, jetzt haben Sie ein für mich ungewöhnliches Stichwort genannt, Beschlagnahmung. Was wird da beschlagnahmt? Der Körper unter Umständen?
Ja, genau. Also immer dann, wenn jemand zu Tode kommt, muss ein Notarzt den Tod feststellen. Und immer wenn der sich nicht sicher ist, dass es aus gesundheitlichen Gründen ist, also Alter oder halt der Todesfall natürlich ist, dann kann er entweder ankreuzen, nicht natürlicher Tod, oder er ist sich nicht sicher. Und sobald er das ankreuzt, muss die Kripo kommen und ermitteln. Und dann ist automatisch diese Person beschlagnahmt. So technisch und hart es klingt.
Ja, das ist also häufig der Fall, wenn es mal heißt, wegen Personenschaden zwischen Ulm und Stuttgart bei der Bahn.
Natürlich, da auf jeden Fall.
Klar. Ich fahre viel Bahn, das kriegt man leider viel zu oft mit. Also das ist so ein Fall, wo so eine, wie Sie sagen, Beschlagnahmung, es hört sich halt etwas merkwürdig an, der Begriff, aber ist klar. Also das müssen Sie natürlich auch. Sie müssen eine Todesnachricht überbringen und auf gleichzeitig dann die Betroffenen oder die Angehörigen darauf hinweisen, tja, aber wir können jetzt nicht gleich und Punkt, Punkt, Punkt.
Ja, also Beschlagnahmung heißt einfach, die können dann noch nicht diese Bestattung, der nächste Schritt praktisch gehen. Das muss nicht zwangsläufig heißen, dass die diese ihren Sohn oder ihre Tochter oder wen auch immer nicht sehen können. Das ist manchmal möglich, oder wir sind sozusagen die Brücke, dass es eher möglich ist.
Ja, das heißt, wenn Sie jetzt diese ganze Schulung machen oder überhaupt nachher in Ihrer Tätigkeit, es ist sehr, sehr viel Einfühlungsvermögen da irgendwie gefragt. Und kann man eigentlich gar nicht lernen, oder? Oder nicht wirklich? Oder kann man da auch üben? Das ist eine komische Frage von mir, aber
ich denke, also das Grundsätzliche kann man nicht üben. Also es gibt wahrscheinlich Menschen, die haben dieses Sensible nicht. Das muss man schon mitbringen. Aber praktisch solche Situationen zu kennen oder sich auszumalen, was wäre hilfreich, das kann man schon ein Stück weit lernen.
Also zu lernen, nicht auf irgendetwas rumzureiten, als Beispiel, ja, einfach mal vielleicht doch einen kleinen Nebenschauplatz ansprechen, solche Dinge.
Oder vielleicht mal eben nicht zu sagen,
gar nichts zu sagen,
mal da zu sein, das ist eigentlich die Hauptaufgabe, Zeit zu haben und da zu sein und dann darauf zu warten, was kommt vom Gegenüber.
Aber das ist aus eigener Erfahrung, na gut, ich bin Lehrer, das ist ein bisschen eine andere Geschichte, aber es ist manchmal schwierig, nichts zu sagen.
Das ist richtig und das lernt man dann auch natürlich mit Erfahrung, wenn man das vielleicht noch nicht so lange macht. Man will von Natur aus agieren, man will helfen, man will das machen, aber erstens ist sowieso keine Hilfe in dem Moment notwendig, wenn jemand verstorben ist, ist er verstorben, ja, sondern da geht es darum, eine gewisse Zeit dabei zu sein und vielleicht erste organisatorische Schritte anzubahnen. Das ist eigentlich alles.
Also den Leuten so ein bisschen halt das Gefühl zu geben, da ist jetzt jemand da. Ja, einfach, dass jemand da ist. Und wenn sie dann soweit sind, den dann auch fragen können. Was soll ich jetzt, schwäbisch gesagt, was muss ich jetzt da, was soll ich jetzt machen? Solche Dinge.
Ja, Ziel ist eigentlich immer, jemanden mit in diese Situation, sprich in die Familie, zu bekommen, der dann einen nächsten Schritt geht, also einen Angehörigen. Und zwar einen Angehörigen, der jetzt nicht so betroffen ist wie die vor Ort, sondern eine stabilere Person. Dass wir versuchen, dass da jemand kommt, weil wir gehen ja wieder nach 2, 3, 4, 5 Stunden.
Ja. Und dass man dann halt rauskriegt, okay, da ist jetzt vielleicht eine Tante da, die ist eine, ja, im positiven Sinn starke Persönlichkeit und die ist jetzt eigentlich die Richtige, die jetzt da vielleicht dann kommt und mit der Familie, sage ich jetzt mal, weiter zusammen ist. Solche Dinge. Ja, dann würde ich sagen, wieder ein bisschen Musik und danach würde mich jetzt natürlich interessieren, immer natürlich unter Einhaltung des Datenschutzes ist selbstverständlich so ein bisschen Beispiele. Natürlich sind die schon ab und zu schwierig, aber das interessiert mich jetzt. Radio Free FM, die Plattform. Unser Thema heute: Notfallseelsorge Ulm, Alb-Donau-Kreis. Genauer gesagt geht es auch um die PSNV. Die Abkürzung werdet ihr vielleicht später nochmal hören. Die psychosoziale Notfallversorgung. Und bei uns zu Gast Michael Lobenhofer. Er ist Geschäftsführer. Und vor der Musik, für alle, die etwas später eingeschaltet haben, haben wir uns darüber unterhalten, wie man eigentlich Notfallseelsorger, Seelsorgerin wird, beziehungsweise wie dann eigentlich die Ausbildung aussieht. Ja, und jetzt kommen wir zu den Beispielen. Da gibt es ja eine ganze Menge und ein paar davon, das würde mich jetzt einfach interessieren, was da zum Beispiel passiert ist, wie die Alarmierung abgelaufen ist. Ein paar Beispiele, Herr Lobenhofer.
Okay, das ist natürlich eine ganz, ganz breite Sache, so breit wie das Leben eben. Also ich würde sagen, über 90% sind es auf jeden Fall Fälle, die mit Todesfällen zu tun haben, wo jemand zu Tode gekommen ist. Und da ist ja in der Regel so, man rechnet nicht mit so einem Unglücksfall und dann wird eben über den Notruf wird Polizei und Rettungsdienst und Feuerwehr alarmiert. Die sind als erstes vor Ort, entweder an einer Unfallstelle oder eben zu Hause, wenn jemand kollabiert zum Beispiel. Und dann entscheidet jemand von denen, wir brauchen Notfallseelsorge, um die Leute zu betreuen. Ja. Und da gibt es natürlich ganz, ganz schwierige und dramatische Fälle und es gibt auch welche, die leichter sind und mit so einem Fall fange ich jetzt vielleicht an. Eine Person, die schon älter ist, über 80, schon länger krank ist, verstirbt in der Nacht. Die Angehörigen haben jetzt momentan nicht damit gerechnet, dass die versterben wird. Aber es war eigentlich schon in naher Zukunft damit zu rechnen. Und die Da wurden dann gefragt vom Notarzt, der halt noch geholt worden ist und der aber sofort festgestellt hat, die Person ist schon eine Weile verstorben und es war klar, es wird keine Reanimation mehr stattfinden. Die haben gefragt, sollen wir noch jemanden zur Betreuung, also sprich die Notfallseelsorge holen. Und ich bin dann gekommen und muss sagen, mir ging schon durch den Kopf, warum brauchen die jetzt Notfallseelsorge? Es hat alles so geordnet ausgeschaut, es waren Angehörige da, die saßen mit am Bett. Also das war ja eine sehr friedliche und gute Stimmung. Und trotzdem war der Einsatz eben so, dass wir zusammen ja, gesprochen haben, praktisch am Totenbett. Irgendwann wurde ich dann gefragt, kann ich ein Gebet sprechen für den Verstorbenen? Und ja, so sind die Stunden, 2-3 Stunden eben abgelaufen, dass wir zusammen praktisch an diesem Sterbebett gesessen, gestanden haben. Und ja, irgendwann, als dann hell geworden ist, bin ich gefragt worden, ob ich noch zum Frühstück da bleiben möchte. Und das habe ich dann eben bejaht und danach bin ich dann gegangen. Also das, ich kann jetzt nicht das Wort schöner Einsatz, das ist das falsche Wort, aber ja, es war
ein Einsatz, bei dem man mit soweit man das sagen kann, mit einem guten Gefühl geht. Ich glaube, das trifft es besser. Schöner Einsatz ist klar, kann man nicht sagen, aber wo man dann doch eigentlich ein gutes Gefühl hat.
Ja, ein gutes Gefühl und auch das Gefühl, das war für die Personen hilfreich und die finden auf jeden Fall guten Weg weiter. Mhm. Genau, also die haben die Spuren. Es wird mit Sicherheit gut weiterlaufen.
Ja, und das kann ich irgendwo schon nachvollziehen. Das ist eine gute Sache. Aber es gibt natürlich nicht nur so, wie Sie sagen, schöne oder ja, Einsätze. Es gibt auch sicherlich Sachen, die auch noch lange Zeit ja, richtig nachgehen.
Genau, und das sind dann solche Fälle, ja, zum Beispiel Suizide, wenn sich jemand vor den Zug wirft, ist natürlich eine Art, sich das Leben zu nehmen, die ja, sehr brutal ist. Und vor allem, weil da sehr viele Personen betroffen sind. Also als erstes natürlich der Lokführer, der in der Regel, also der das meistens sogar sieht, der nimmt meistens noch wahr, dass da eine Person jetzt vermutlich überfahren wird. Erstens, weil er die Person sieht und zweitens, weil er dann eine Erschütterung merkt.
Ja. Und er kann auch nichts mehr machen.
Der kann nichts mehr machen, wie ein Autofahrer kann bremsen und schafft es dann vielleicht nur. Also ein Lokführer hat fast nie eine Chance.
Nee, klar, wenn der ICE da mit 160 irgendwo donnert, ist halt rum.
Ja, und selbst in einem Regionalzug ist zu schnell, dass er halten kann. Also der ist betroffen. Dann die Einsatzkräfte, die vor Ort kommen, die dort das sehen, sind betroffen. Und natürlich dann Leute im Zug sind betroffen. Jemand, der am Gleis vielleicht steht, wenn es in der Nähe vom Bahnhof war. Und natürlich die Angehörigen. Also all die sind betroffen.
Also man denkt ja immer nur an die Angehörigen, aber an die ja, Rettungskräfte oder in dem Fall an den Lokführer denkt man ja zunächst mal gar nicht. Aber die brauchen auch ihre Betreuung. Man hört ja manchmal, Lokführer steht unter Schock.
Genau, also der erste Weg bei so einem Einsatz, da werde ich nie alleine hingehen, sondern da ist von vornherein klar und das ist einer der Einsatzstichworte, wenn jemand vom Zug überfahren wurde, wo wir automatisch sofort alarmiert werden, also gleich in der Erstalarmierung dabei sind und dann werde ich sofort Kollegen mitnehmen, dass wir mehr sind, weil es immer gleich mehr Leute braucht und eben als der erste Weg ist der Lokführer mit. Ja. Und ja, den Einsatz, den ich dann eben im Kopf habe, da war eben ein Lokführer, da war dann die Nachbesprechung mit Einsatzkräften und natürlich die Überbringung der Todesnachricht. Und da waren dann ja, einfach Geschwister vor Ort und das habe ich einfach als sehr dramatisch noch in Erinnerung, als ich, wie es üblich eben ist, mit einem Kollegen von mir und natürlich mit 2 Polizeibeamten diese Todesnachricht überbracht haben.
Ja, ja, also Suizidsachen, das sind schon gehören zu den ja, heftigen, ich weiß nicht, mir fehlen jetzt ein bisschen die Worte, also schon zu den schwierigsten Sachen. Ja.
Ja, es, also das ist schwierig, das abzuwägen. Was ist schwieriger, ja, was ist nicht,
ja,
so schwierig?
Das ist schwierig. Blödes Wortspiel jetzt, aber trotzdem, ich kann das nachvollziehen. Ja. Herr Lobenhofer, wir haben uns jetzt gerade, oder Sie haben ja so gerade so ein paar Beispiele erzählt für Ihren Einsatz. Und das Schöne ist ja, dass ich immer so einen Spickzettel habe. Und das sind nicht nur Todesfälle, die in Ihren Aufgabenbereich fallen, sondern auch Bedrohungssituationen, wie hier steht, Evakuierungen, Amok und solche Dinge.
Ja, genau. Also allgemein könnte man ausdrücken, Situationen, wo psychisch eben die Menschen sehr belastet sind. Und so ein Amok-Alarm, wie wir jetzt eben in der Friedrich-List-Schule leider nicht nur einmal hatten, ist natürlich so eine Situation. Vor allem, weil die betroffenen Schüler und Lehrer ja davon ausgehen mussten, dass es ernst ist. Und auch wenn man danach rauskriegt, es war jetzt ein technischer Defekt, diese Bedrohung war real. Und ja, es gab natürlich Betreuungsbedarf im Nachhinein.
Das heißt also, da sind Schüler dann schon, also sag jetzt mal Schüler, Lehrer vielleicht auch, so völlig außer sich gewesen und die hätten wir jetzt, schwäbisch gesagt, nicht springen lassen dürfen.
Genau, also es kam dann auch im danach eben, als das vorbei war, Rückmeldungen zu uns oder auch Anfragen, dass noch Gespräche stattfinden sollten, und das haben wir getan. Ja, also wenn man sowas real eben erlebt, das ist genauso wie ja, ein Todesfall vielleicht. Also das kann sich einem einprägen und das braucht man eine Weile, bis man mit der Sache umgehen kann. Der eine schneller und der andere weniger schnell.
Ja, jetzt sind wir gerade beim Stichwort Schule und jetzt fällt mir auch noch ein, stellen Sie Ihre Arbeit eigentlich ab und zu mal an Schulen vor, dass Sie mal sagen, wir gehen mal an Schulen, irgendwie in Religionsunterricht, ist das bisher vorgekommen? Wenn nicht, wäre es vielleicht eine Idee?
Nee, ist bisher so nicht vorgekommen, sondern es gab Einsätze, wo eben Schüler und Lehrer betroffen waren, Unglücksfälle, und dann waren wir dort eben zur Betreuung. Das schon, denkbar wäre das schon. Ja, wobei, also mit so einem Thema, jetzt das ist vielleicht ein bisschen zu platt gesagt, darf ich nicht und möchte auch nicht hausieren gehen. Also muss ich sehr
sensibel umgehen. Es geht nicht ums Hausieren, aber es könnte ja sein, dass irgendein Religionslehrer und so sagt, okay, wenn man jetzt eine Geschichte, würde er natürlich sicherlich nicht in jeder Klasse machen, sondern könnte ja sein, er hat irgendeinen Seminarkurs, sowas Kleines, wo eben wirklich interessierte Leute
im Sinn,
wo man, nicht jetzt irgendwie das, die Angst haben muss, dass man als Lehrer noch blamiert wird, wenn der Notfallseelsorger da kommt. Das will man ja auch nicht. Aber solche Leute, da könnte man sich natürlich schon vorstellen. Ja. Also List-Schule war dann so ein Beispiel. Und vielleicht haben Sie noch so überregionales Beispiel. Wie ist denn das? Was gibt es da sonst noch? Vielleicht haben Sie auch Erfahrung. Wie war denn das eigentlich damals in Berlin letztes Jahr? Da war ja dieser üble Anschlag am Weihnachtsmarkt. Ja. Haben Sie da irgendwo noch Rückmeldungen gekriegt oder was mitgekriegt von Ihren Kolleginnen und Kollegen?
So konkret nicht, aber dass da natürlich sehr viel Betreuung gefragt war, das ist klar. Mhm. Und seitdem diese Terrorgefahr eben bundesweit ist, beschäftigen sich alle Systeme, also auch wir eben, mit solchen Gedanken zumindest. Und ja,
dass man sich überlegt, was wäre, wenn, wie gehe ich damit um als auch selber?
Gut, wir gehen nicht anders um wie sonstige Einsätze, sondern das ist dann eher eine personelle Sache, dass man vermutlich da sehr viele Leute brauchen würden, um zu betreuen.
Sie könnten dann aber auch überregional Kräfte anfordern, also wenn Sie sagen, genau. Sie sind ja 35, aber es könnte ja jetzt mal was Extremes, was man nicht hofft, eintreten, dass man sagt, okay, wir können jetzt aber auch Leute aus Stuttgart oder woher noch anfordern.
Genau, zum Beispiel damals mit dem Amoklauf in Winnenden war es natürlich so, dass von Nachbarn Systeme Personen hinzugezogen wurden, und das wäre hier eben auch der Fall, oder wir könnten auch woanders angefordert werden. Mhm. Ja.
Unser Thema für alle, die etwas später eingeschaltet, Notfallseelsorge Ulm, Alb-Donau-Kreis, und bei uns zu Gast Michael Lobenhofer, der Geschäftsführer. Ja, jetzt gibt's auch Kooperationen inzwischen. Gerade haben wir ja gehört, es gibt Situationen, da braucht man viel, viel mehr Leute. Und dann haben wir auch zu Anfang mal ein bisschen was gehört über muslimische, ich habe mir jetzt hier irgendwo das Stichwort aufgeschrieben, Notfallbegleiter heißt es in diesem Fall. Vielleicht erzählen Sie erstmal gerade zu den muslimischen Notfallbegleitern noch ein bisschen ausführlicher. Mal der Grund, den haben wir schon gehört. Klar, es gibt immer mehr Leute, die dem muslimischen Glauben, dem Islam angehören, aber trotzdem ein bisschen mehr dazu.
Ja, es ist ja eigentlich gut nachzuvollziehen, dass jemand, der eben aus dem gleichen kulturellen Hintergrund kommt, dann in so einer Familie direkter betreuen kann und direkter einen Einstieg findet, wie jetzt zum Beispiel ich. Und darum nehmen wir eben diese Kollegen dann zu muslimischen Einsätzen mit und ja, betreuen dann eben mit denen zusammen. Das sind diese Notfallbegleiter. Und diese andere Kooperation, die es jetzt eigentlich seit heuer gibt, ist mit dem Notfallnachsorgedienst des DRKs. Das ist ja eine Organisation innerhalb vom DRK, vor allem im Bereich Ehingen, Blaubeuern und Laichingen, die faktisch zu gleichen oder ähnlichen Unglücksfällen wie wir dann eben auch dazu alarmiert werden. Und ja, mit der Gedanke ist, allein kann man manches gar nicht schaffen, wenn man was Größeres ist. Man ist über jede Frau, über jeden Mann froh, der eben mit betreuen kann. Und darum war es eigentlich zwingend notwendig, dass wir das auf die Bahn bringen, diese Kooperation.
Da treffen Sie sich da in gewissen Abständen mit den Leuten? Nee, ja klar, eine blöde Frage, sicher. Aber wie läuft dann so ein Treffen ab?
Ja, wir haben jetzt eben vereinbart oder machen das eben schon, dass wir unsere Fortbildungen zusammen machen in der Regel, dass wir die Kollegen einladen und die laden uns ein und dass wir auch bestimmte Treffen miteinander machen, weil es ist natürlich schon sehr hilfreich, wenn man sich ein bisschen kennt, wenn man in einer Extremsituation Menschen betreuen soll, dann wäre es gut, wenn die Chemie zwischen den beiden Betreuenden gut ist. Das erleichtert die Arbeit.
Ja. Also solche Fortbildungen, nicht nur die Ausbildung, Fortbildungen finden auch statt. Und Sie haben ja vorher ein Stichwort genannt. Sie sind jetzt Leiter des PSNV, des psychosozialen Notfallversorgung. Das sind so Worte, gell? Da muss man auch Abkürzungen. Habe ich es jetzt richtig gesagt oder Sie lachen? Oder habe ich schon wieder irgendwo verquatscht? Kommt ja vor. Mein Zettel
also, kann man nicht gut lesen. Ja, PSNV ist einfach der Überbegriff psychosoziale Notfallversorgung für diesen ganzen Bereich. Mhm. Und da gehören eben diese Systeme darunter, wie eben Notfallseelsorge, wie Notfallnachsorge, wie KIT-Teams. Das ist ja ganz unterschiedlich. Und das, was Sie angesprochen haben. Wir haben letztes Jahr 5 Personen auf eine Schulung geschickt an der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal. Die wurden ausgebildet zum Leiter bzw. Fachberater PSNV, also Führungskräfte in diesem Bereich für besondere Einsätze eben.
Das heißt also vor Ort, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, in besonders schwierigen Situationen, wo also nicht nur eine Notfallseelsorgerin, Seelsorger da ist, da koordinieren Sie das, wenn es sein muss. Sehe ich das richtig so?
Ja. Genau, beziehungsweise wo vielleicht die Einrichtung, die alarmiert, sprich Rettungsdienst oder Feuerwehr oder Polizei, momentan gar nicht genau weiß, was ist denn in dem Bereich zu tun. Also alarmiere ich mir eine Führungskraft, die soll kommen und mit der kann dann dieser Einsatzleiter der anderen Organisation das erstmal besprechen. Und dann wird zusammen überlegt, wie machen wir es.
Also das kommt einfach, da werden erfahrene Leute gebraucht. Wie lange machen Sie das jetzt eigentlich, sei es die Notfallseelsorge gibt oder wie lange?
Genau, also wir sind an den Start gegangen Januar 99 und ja, ich bin seit Anfang an dabei.
Kommen wir zum Abschluss auf das Thema Öffentlichkeitsarbeit. Ich meine, eine Form der Öffentlichkeitsarbeit, die praktizieren wir hier natürlich, dass wir über Ihre Arbeit reden. Sie haben aber noch eine ganze Menge anderer Sachen auf der Palette.
Ja, wir haben heuer so eine Image-Kampagne gestartet, um unsere Arbeit noch ein bisschen bekannter zu machen. Das zielt eigentlich vor allem zu unseren Partnerorganisationen, dass die uns für ihre eigenen Leute noch mehr in Anspruch nehmen. Also wir sind da nicht nur dazu da, praktisch Angehörige zu betreuen, sondern eben auch Einsatzkräfte. Und nicht jeder Feuerwehrmann, nicht jeder Rettungsdienstler weiß, dass es eben die Möglichkeit gibt und dass es manchmal sehr sinnvoll ist, auch Rettungskräfte eben nach einem schwierigen Einsatz zu betreuen. Und deshalb haben wir ein kleines Filmchen, ein professionelles Filmchen drehen lassen, haben Plakate hergestellt und das wurde im September, hat unser OB Zisch das im Rathaus eben vorgestellt, öffentlich gemacht. Und man kann das eben über YouTube oder über Facebook praktisch, kann diesen Film abrufen und seitdem sind wir dort auch auf dieser Plattform immer wieder präsent, ja, und kriegen eben auch mit, wie Leute das verfolgen. Und was wir jetzt auch gemacht haben, wir haben praktisch die Partner angeschrieben mit diesem Plakat, mit einem Leitfaden und bieten eben uns an, dort für einen Vortrag uns vorzustellen, bei einem, ja, wenn die Feuerwehr sich trifft oder der Rettungsdienst, dass wir eben unsere Arbeit vorstellen und anbieten, ja, das zu tun.
Also, dass die Leute dafür sensibilisiert werden. Also, da kommt jetzt vielleicht Freiwillige Feuerwehr, hat das mitgekriegt, vielleicht den Film gesehen, die Info. Genau. Und die sagen, oh, wäre jetzt für unsere neue, für unsere nächste Versammlung ein ganz interessantes Thema, dann können die bei Ihnen anrufen oder Mail schreiben oder was auch immer.
Genau, weil natürlich die Sorge da ist und berechtigterweise, dass ja, solche Einsätze natürlich auch die eigenen Kräfte belasten und die Vorgesetzten, die haben Verantwortung und die müssen eigentlich sicherstellen und darum kommt es auch in der Ausbildung schon bei den Leuten schon vor, standardmäßig, dass man in die Richtung was macht. Also wie geht man als Einsatzkraft mit dieser psychischen Belastung um und darum werden wir eben eingeladen, um da nochmal zu helfen und denen zu erklären, was können sie tun.
Das heißt also, es wird jetzt auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann angefordert werden, ein bisschen, ja, in dem Fall sogar hoffentlich steigen, dass man sagt, man weiß jetzt, was zu tun ist und die Leute nehmen ihre Dienste in Anspruch und vergraben sich nicht in ihren, ja, psychischen Problemen, die ja sicherlich bei dem, was Sie vorher geschildert haben, nicht unerheblich sind.
Genau, dass sie an uns denken und uns eben dann dazu holen, das ist so der Sinn.
Aber das ist richtig so rausgehört, Sie sind ja auch auf Facebook präsent jetzt, oder?
Ja, genau.
Auch.
Ja.
Das heißt also auch, wenn das interessiert, wer da Ihre Arbeit verfolgen will, der klickt da auf dieses komische Abonnieren-Knöpfchen und dann kriegt man mit, was Sie so machen.
Genau.
Gibt es sonst noch Öffentlichkeitsarbeitsgeschichten, die Sie noch machen, die wir jetzt vielleicht nicht erwähnt haben?
Nö, so dass wir halt immer mal wieder eingeladen worden von verschiedenen Personen. Also das kann auch mal sein, dass eine Kirchengemeinde aufmerksam wurde, beziehungsweise dass ihr Pfarrer oder ihr Gemeinde- oder Pastoralreferent vor Ort dann gefragt wird, du bist doch dabei bei der Notfallseelsorge, stell doch mal deine Arbeit bei uns vor. Das ist auch so eine Form, der wir dann gerne nachkommen.
Und dann könnte es doch mal passieren, dass dann jemand sagt, oh, das finde ich spannend, beziehungsweise spannend, es sind immer, sehen Sie, es sind so Wörter, die wenn man es sagt, man normal so, dann sind sie doch nicht so ganz passend. Ich sag mal so, der oder die sich dann angesprochen fühlt, ich glaube, das ist der richtige Ausdruck.
Genau, und die dann überlegen, wäre das eventuell was für mich, da mitzuarbeiten. Und auch das, seit dieser Image-Kampagne, wir hatten jetzt einige Anfragen und einige Interessenten und haben dann einige Gespräche auch geführt für Leute, die dann nächstes Jahr die Ausbildung beginnen.
Ja, so ein Blick auf die Uhr verrät mir, dass es jetzt Zeit für meine berühmt-berüchtigte Standardfrage ist. Also Leute, die bei mir oft zuhören, die wissen, was jetzt kommt. Nämlich die Frage, was habe ich denn vergessen zu fragen? Oder was ist vielleicht noch wichtig? Welche Beispiele müssten wir noch nennen? Einfach diese Dinge, die vielleicht jetzt ein bisschen zu kurz gekommen sind.
Zu kurz weiß ich nicht, ob es gekommen ist, aber ich möchte auf jeden Fall noch darum werben, vielleicht auch neue Mitarbeiter zu gewinnen. Auf der einen Seite ein bisschen die Sorge zu nehmen, kann ich das? Natürlich ist es keine einfache Aufgabe, aber es ist insofern eine sehr sinnvolle Aufgabe und ja, ich habe so das Gefühl, wenn ich das mache, da bin ich in dem Moment am richtigen Ort. Und ja, wir benötigen einfach immer Personen und einfach Wendet euch an uns, wenn ihr denkt, dass ihr geeignet wärt, den entsprechenden Hintergrund habt, und dann findet man in Gesprächen eben heraus, ob das passt und ob eventuell ja, Sie bei uns mitarbeiten wollen. Das würde ich noch ganz loswerden.
Ja, damit sind wir am Ende der heutigen Plattform. Bei uns zu Gast war Herr Michael Lobenhofer. Er ist Geschäftsführer der Notfallseelsorge Ulm ab Donaukreis. Herr Lobenhofer, danke, dass Sie da waren. Es war wirklich wieder wie damals eine sehr spannende, sehr lehrreiche Sendung. Ich habe wieder zusätzlich zu dem, was ich damals gelernt habe, noch was gelernt. Und wenn es bloß ist, auf die Zettel aufzupassen.
Bitteschön, gerne.
Also dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg noch bei der weiteren Arbeit. Und ja, soweit man das sagen kann, Freude ist jetzt auch nicht der richtige Ausdruck. Sie sehen, ich ringe da immer nach Worten, aber dass Sie Ihre Aufgabe weiterhin erfüllt. Genau. Dankeschön. Dank. Das war die Plattform bei Radio Free FM. Mein Name ist Rudi Arnold. Tschüss, bye bye, macht's gut.
Das war die Free FM Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/plattform.